Also sind wir mal ehrlich, come on, die meisten Amateure sind im Material so gut ausgestattet und in der Recherche und so weiter und so fort. Nicht so viel recherchieren und Schlauchreifen kleben, sondern eine Stunde mehr Training die Woche konstant und dann klappt das und geht richtig nach vorne.
Aloha Kalle, wir stehen im Zeichen der Challenge Rot. Ich in Berlin, du in der Höhe von Livigno. Und wir schauen zurück mit einem Auge und mit dem anderen direkt nach vorn. Wie läuft's bei dir und wie hast du den letzten Sonntag verbracht?
Ja, also heute ist ja erstmal Mittwoch und also es läuft richtig gut. Also ich bin echt richtig zufrieden hier mit dem Training in der Höhe. Natürlich, also die Anpassung hat jetzt sehr gut erfolgt, denke ich auch. Und die Vitalwerte sind alles gut, aber natürlich gibt es manche Tage, wo ich quasi schon auch echt müde bin. Also jetzt der Doppellauftag und einen Tag danach Laufintensität. Das war definitiv schon ein hoher Anspruch und ich habe das Gefühl, wenn ich einen Tag nicht schwimmen gehe, dass ich nächsten Tag irgendwie, wenn ich dann, also klar, ich habe irgendwie einmal in der Woche schwimmfrei von 6 Tagen, also 7 Tage, ich schwimme 6. Und wenn ich danach den Tag wieder ins Wasser gehe, dann brauche ich irgendwie erstmal 400, 500 Meter, eigentlich hier oben fast sogar 1000 Meter zum Einschwimmen. Und das brauche ich halt unten einfach nicht. Aber ja, im Schwimmen ist es halt immer noch relativ eng und da ist die Luft immer relativ dünn. Das liegt vielleicht noch an meiner Wende. Da müsste ich mal ein bisschen optimieren, weil da potenziert sich halt die Sauerstoffschuld, ne, wenn die Wende langsam ist.
Klingt auf jeden Fall krass, wenn ich dein Strava so anschaue. Long Swim mit über 5 Kilometer. Dann steht nächsten Tag ein VO2 Max Set im Schwimmen, aber trotzdem 5 Kilometer. Also ordentlich Volumen wird schon reingepackt, sehe ich da. Das ist schon stark.
Ja, also Volumen und auch die Intensität, denke ich, passt auf alle Fälle. Verkrafte das Training hier gut. Und denke auf alle Fälle, dass es Richtung Dresden und Leipzig und Mont-Tremblant die richtige Entscheidung war, hier jetzt den Schritt zu gehen. Und jetzt sind es nochmal 10 harte Tage. Und dann freue ich mich darauf, kurz vor Leipzig den großen O2-Anteil einzusaugen in dem Flachland.
Das wird dir auch gelingen. Es gibt ja verschiedenartige Konzepte, was Höhentraining angeht. Also Stichwort Train High, Sleep Low oder umgekehrt Train Low, Sleep High. Du machst gerade Train High and Sleep High. Das heißt, du bist die ganze Zeit in dünner Luft unterwegs. Der Sieger der Challenge Rot, unser Freund aus Dänemark, der Magnus Dietliff, der hat wohl gesagt, dass er die letzten 4 Wochen vor dem Rennen in Rot in einem Sauerstoffzelt geschlafen hat. 10 Stunden jede Nacht plus 2 Stunden jeden Tag. Und er hat in der flachen, also low, trainiert und dann somit high geschlafen in der Höhe. Und das war seine spezifische Vorbereitung. Ist das nicht total krank, was man sich da antut?
Ja, also ich sag mal, wir haben jetzt hier auch schon das ein oder andere Mal philosophiert. Also hier oben sind jetzt auch die ein oder anderen Triathlon-Profis. Also Laura Zimmermann ist hier, dann Christoph Mattner und auch Amateure. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel guckt, alles, was aktuell jetzt nicht bei der Tour fährt, ist gerade hier in Livigno, also Lotto Soldal, Santana, Quickstep. Und ja, man kann jetzt das für gut heißen oder für schlecht, aber ich, und die Norweger machen es ja vor und wir schauen ja auch immer hin. Aber ich glaube, wenn man irgendwie einen Sprung international schaffen will, dann ist es so, das ist, glaube ich, heutzutage ohne Höhe und ohne diesen ganzen Gadgets nicht mehr geht. Also klar, wir sehen jetzt Frodo, dass er ausgestiegen ist, aber ja, auch ein Patrick Lange gibt's irgendwie so, Gerüchte, ist jetzt nicht offiziell, aber dass der das mit dem Höhenzelt manchmal nutzt oder auch zum Beispiel Konstanze Klosterhalfen ist ja beim Nike Oregon Project, da ist ja das ganze Haus auf diese Höhe abreguliert. Und aber ganz interessant, neulich gab es ja irgendwie jetzt wieder bei der Tour de France so ein Doping Gerücht bin, irgendwie Bahrain oder was. Ich, also keine Ahnung, ob das jetzt stimmt mit dem Team. Also wenn nicht, berichtigt mich. Es ging aber darum, um die verschiedenen Regularien. Und in Italien, für italienische Sportler zählt das Schlafen im Höhenzelt als Doping. Für alle anderen Sportler auf dieser Welt nicht. Und das ist schon ein bisschen eigentlich eine Farce, ne? Also als Italiener darfst du das nicht machen. Und wenn sie dich erwischen, dann ja, bist du halt raus. Aber klar, ich kenne jetzt auch den ein oder anderen Amateur, der sich für Hawaii qualifiziert hat, sagt, er hat nicht die Zeit, ins Trainingslager zu fahren und investiert das Geld halt in ein Höhenzelt. Und wir sehen, wo die Reise hingeht, also sowohl im Profisport als auch im Amateursport. Ja, die Norweger sind wahrscheinlich 300 Tage im Jahr in der Höhe und 60 Tage nur auf normal Null. Auch Lionel Sanders hat gestern oder vorgestern gepostet, es geht wieder nach Flagstaff vor dem PTO Open, seitdem er jetzt bei Mika Eden ist. Also ja, Höhe ist, glaube ich, unabdingbar. Und ich kann auch einfach sagen, jetzt bei mir, wenn ich jetzt unten in Leipzig war, ja, dann hatte ich halt auch mal beim Nüchternlauf früh morgens einen Puls von unter 130 knapp. Jetzt nach 3 Wochen Höhe bin ich halt in dem Bereich von 120, 121, 22. Ne? Und das ist halt einfach, also meine Range ist nach 3 Wochen Höhe einfach so viel größer. Ne? Also ich kann halt von 120 bis 180. Und vorher war es dann halt, sag mal so, 126 bis 180 oder 127. Und also ich merke definitiv einen sehr starken Effekt jetzt schon.
Das ist krass. Ja, wenn man sich das mal verallgegenwärtigt, das ist ja eigentlich nur eine kleine Stellschraube. Aber die ist ja so auch finanzintensiv, ja, wenn man jetzt sich vorstellt, es ist ja nicht getan eigentlich bei einem Höhentrainingslager. Man spricht ja von Höhenketten, die du machen musst. Das heißt also, nach dem Höhentrainingslager ist vor dem Höhentrainingslager und dazwischen werden die Wettkämpfe gemacht. Du sagst es, die Norweger 300 Tage im Jahr in der Höhe. Ich glaube echt, dass das hinkommt. Zumindest wenn man nach Strava geht. Also die sind ja ständig auf Tour und unterwegs. Aber was macht Frodo? Der lebt doch in Girona. Soweit ich weiß, ist das nicht in der Höhe.
Naja.
Und es geht trotzdem.
Naja. Wenn man das dieses Jahr verfolgt hat, dann war er schon viel in Andorra, auch wenn das immer nur zum Skiurlaub war mit seiner Familie. Aber letzte Woche vor Challenge Rot war er auch mit Cameron Wolf in Andorra. Und also die Magdeburger Schwimmer und Florian Wellbrock haben auch ihre Olympia-Vorbereitung dort gemacht. Also die Bedingungen müssen dort oben auch ganz gut sein. Vielleicht als kleiner Sideport für dich, Konrad, als Ziel nächstes Jahr 70.3 Andorra in der Höhe, 2600 Höhenmeter und der Halbmarathon auf 2200. Also da kann man auf alle Fälle, wenn man fit ist, eine gute Platzierung erreichen. Da finishen, dieses Jahr waren es 600 Mann. Ja, also wenn man sich mal richtig eingeben will, dann fährt man dahin aus der Flachen.
Es ist ganz sicher genau mein Ding nicht. Da könnte ich mich auch selbst richten. Das wäre überhaupt kein, das würde gar keinen Sinn machen. Also ich brauche Standard, normalen Standard-Triathlon, weißt du? Und am liebsten kurz oder ganz kurz. Sobald es Richtung Mittelstrecke oder länger geht, sehe ich, glaube ich, ganz grau aus. Da kann ich meine Stärken, meinen schönen hohen Zuckerverbrauch, kann ich dann nicht mehr ausspielen, weißt du? Das geht nur auf der Kurzstrecke.
Ja, aber hier in der Höhe kannst du auch mehr essen, weil der Verbrauch ist ja auch einfach höher. Ne? Da kannst du auch dann ordentlich tanken jeden Tag.
Also muss ich doch mal eine Woche in die Höhe, einfach nur, um mein Essverlangen dann auszugleichen. Alles klar. Werde ich mir mal hinter die Löffel schreiben. Na? Aber jetzt wollen wir mal nicht so lange um den heißen Brei rumreden. Wir haben in Challenge Rot erlebt, der Superlative. Also das Rennen ist zurück auf der Bühne nach einer schweren Zeit, aber brauchen wir nicht thematisieren, das kennen wir alle. Dieses Mal am Sonntag war alles drum und dran, was man sich vorstellen kann. Drama, Superlative ohne Ende, geiles Wetter, geile Stimmung, geiles Publikum und am Ende einen Magnus Dietliff, der hätte Jan Frodenos Zeit aus 2016 schlagen können, wenn er es drauf angelegt hätte. Denn er hat sich im Stadion am Ende feiern lassen, zu Recht, und hat diese Überrekordzeit von Frodo damals um genau 10 Sekunden verpasst. Und das ist mal eine richtig harte Ansage, finde ich, für einen 24-Jährigen.
Ja, also definitiv. Also man hat ja jetzt schon öfter mal von ihm gehört, dass er ganz vorn dabei ist oder auch halt mega Werte hat. Ganz kleine Anekdote. Ich habe mir ein bisschen den Stream angeguckt und das ist schon echt eine Ansage auf einen Ironman-Kurs und da geht man mit Selbstbewusstsein drauf. Übersetzung aus dem Fahrrad, vorne Einfachkettenblatt. Welche Größe, Konrad, du darfst mal raten?
Naja, beim Herrn Dietliff, glaube ich, macht schon ein 58er Sinn.
Okay, 62,11 ist er gefahren.
Sauber. Und was hat er denn hinten für einen Rettungsring drauf gehabt für Greding?
28. Sebi meinte ja auch im Vortalk, also der meinte, er hat sich die Rede angeguckt und meinte quasi im Rennen, dass er nicht glaubt, dass Magnus Dietliff das Rennen halt gut absolvieren wird, weil er sich halt muskulär mit diesem Übersetzung zu sehr einen reinschickt. Und weil du sagst, den Anstieg, Frodo meinte ja irgendwie, er ist dort 440 Watt hochgefahren und wurde abgehangen.
Ja.
Aber gut, was will er halt machen mit 62, 28? Irgendwie muss er ja die Kurbel rumkriegen und den Berg hochbringen. Und wenn da 450 nicht ausreichen, dann muss er halt mehr treten.
Also jeder, der schon mal den kurzen, knackigen Anstieg da in Greding hochgefahren ist, der weiß, normalerweise ist das ein klarer Fall fürs kleine Blatt. Ganz klarer Fall. Ja, also wenige können es mit einem großen Blatt und ich glaube aktuell nur einer mit einem 62er, weil das ist ja wirklich crazy. Also ja, Chapeau, aber dann muss er natürlich 500 Watt da hochfahren, weil sonst wird er ja umkippen. So ist es halt.
Ja, also ich bin selber schon mal einen 60er gefahren, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Ich kann mir nur vorstellen, was mit einem 62er passiert, aber klar, also die Kettenlinie, der wird sich das schon gut ausgetüftelt haben. Wenn du das sagst mit dem Höhenzelt, dann wird er auch das mit der Übersetzung gut getestet haben. Und ja, wahrscheinlich hat es alles funktioniert und er hat es ja auch richtig gemacht am Ende.
Also brutal, die Radzeit 4:01. Ja, also Rot ist jetzt ja nun nicht super flach, ne? Also das ist ja schon, es ist ein Rollerkurs, ja, weil die Höhenmeter wieder runter zu, kannst du ziemlich schnell fahren, weil du fährst kurz und knackig hoch, sinngemäß, und hast dann so ein paar Wellen runter zu. Also ich glaube, man kann da schon schnell fahren, aber 4:01 ist halt richtig schnell. Und dass du danach noch stabil eine 2:40 rennen kannst, das ist schon Hammer. Also er ist ja dieses Jahr schon mal eine 2:40 gerannt in dem Sprintout hier mit Ben Hoffman.
Ah nee, da müssen wir revidieren. Er war, glaube ich, nur 2:46 oder 2:47. Und Hoffman war die 2:40, ist ja aber egal. Er ist ja trotzdem erstmal 8 Minuten schneller gefahren und hat quasi noch 6 Minuten Wechsel gehabt. Also er war ja eigentlich 14 Minuten vor.
Okay, und dann, gut, ich hatte gedacht, dass die gleich von Anfang an side by side gelaufen sind, aber das war dann erst am Ende, okay.
Ja, genau, aber ist ja egal. Also trotzdem, in Texas ist es halt nochmal härter gewesen und ja, also auf alle Fälle. Auch was man sieht halt, ist interessant vom Trainingsprozess, ne? Also 3 Rennen für lange Trainingsphasen zwischendurch, aber die 3 Rennen, die er halt gemacht hat, auf mega, mega hohem Niveau.
Das ist, kannst du genauso stehen lassen. Und wir haben ja schon auf kürzeren Distanzen gesehen, was da für ein Potenzial ist. Auch im Laufen, auch und vor allem im Laufen, weil er wurde ja schnell als Überbiker abgestempelt, der nicht laufen kann. Aber da hatte er den Schlüssel offensichtlich noch nicht so richtig. Wenn er es laufend zusammengebracht hat, war er ja auch auf der Halbdistanz schon super schnell unterwegs. Also das war ja nicht so, dass er das irgendwie gerettet hat, sondern er hat ja wirklich im Laufen auch Akzente setzen können. Also dass da was ist, war ja klar. So, nun rennt er 2:40 nach einer 4:01 auf dem Rad und ist gar nicht mal so schlecht geschwommen. Ja, der Rückstand hielt sich in Grenzen. Er konnte da schnell Boden gut machen, sich an die Spitze setzen und dann mit der Spitzengruppe das Ding dominieren. Jetzt wäre nur die Frage gewesen, hätte wenn und aber, was hätte Frodo gegensetzen können? Die ersten 2 Kilometer sah es ja sehr, sehr gut aus. Ja, aber man weiß ja nicht, wie lange hätte der Tank gereicht und wie hätte Frodo das Laufen umsetzen können unter den bekannten schwierigen Vorbereitungszeichen, die er da aktuell erleben musste. Nur ist er ausgestiegen, weil es zu sehr geschmerzt hat, die Achillessehne. Nun wissen wir es nicht. Nun werden wir auf Hawaii warten müssen, um zu sehen, ob der alte Frodo da noch eins gegensetzen kann, wenn die jungen Wilden Vollgas geben.
Also, ja, ich denke auf alle Fälle, also ich hätte das absolut nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er steht zu 100% fit an der Startlinie. Und auf der anderen Seite macht ihn das halt nur wieder menschlicher und er wollte halt racen. Und wir sehen ja auch zum Beispiel bei Maurice, ne? Also Maurice noch im November ja wirklich ein überragendes Rennen in Südafrika, aber hat jetzt in Rot, da haben vielleicht auch 1-2% gefehlt. Und ja, das ist halt krass, auf alle Fälle auf der Langdistanz, dass alles zusammenkommen muss, egal ob man Frodeno oder wer auch immer heißt und ob man schon einen Sieg hat. Ja, und Hawaii wird definitiv richtig interessant, also mit dem Feld, was dort jetzt am Start steht, wird es auf alle Fälle heiß hergehen und da muss man eine ganz schöne Schippe drauflegen und ich hoffe, dass ich quasi ein Teil davon sein kann, weil ja auch die Norweger werden ja dies Jahr auf Hawaii sein. Es wird wahrscheinlich eins der schwersten Ironman-Rennen in den nächsten 4-5 Jahren, weil die ja dann auch wieder sagen, okay, sie gehen auf Richtung Paris und konzentrieren sich und gehen dann zurück wieder auf die Kurzdistanz. Und das wäre natürlich schon cool, bei so einem Battle oder so einem Showdown dabei zu sein.
Das ist natürlich wahr. Ja, das ist das Ding. Lass uns noch mal ein Wort über den Zweitplatzierten verlieren. Denn Patrick hat für mich aus meinem Blickwinkel auch eine Mega-Performance abgerissen. Also er hat den Radzug leicht verpasst, was dazu führte, dass er mehr oder weniger seine 416 da alleine geknüppelt ist. Ja, und wir erinnern uns zurück, vor ein paar Jahren noch wäre das eine Mega-Radzeit gewesen. Und er hat halt diesen Benefit der Spitzengruppe, sagen wir die Stichworte Mediatross oder auch eine kleine 4-5-Mann-Gruppe, ja, diese ganzen Vorteile, die hat er nicht genießen können, musste richtig hart arbeiten an seinem oberen Limit, so wie er danach im Ziel berichtet hat, und fackelt danach eine 2:35:0 hin. Da muss man auch sagen, also Form war da, ne? Also das war jetzt kein Ausfall.
Ja, also man muss auf alle Fälle sagen, also erstmal mega krasse Leistung, also auch ich weiß nicht, wie schlimm das war und kenne da keine Insights, aber nach einem Schlüsselbeinbruch im März ist ja jetzt auch nicht so viel Zeit und ich fand es halt cool, die hören wahrscheinlich alle unseren Podcast, dass alle das jetzt irgendwie, also es ist jetzt auch kein offenes Geheimnis mehr, ne? Es wird ja jetzt einfach, jeder thematisiert das offen, also Björn Gesmann sagt ja auch dann im Interview, das absolut hat er vollkommen recht, dass die Konstellation für Patrick hätte nicht schlechter sein können, weil es keine Gruppe gab und keine Medienmotorräder in der Menge, wie sie vorne gab. Oder auch ein Lothar hat gesagt, quasi vorne fahren die Motorräder und da muss man dabei sein. Ja, ja, und natürlich, klar, wenn Robert Karlin und Magnus Ditlev in dem Moment vorbeifahren und du fährst da nicht mit, dann weißt du halt, es wird halt irgendwann schwer. Und natürlich von hinten ein Sam Long, der wird auch nicht so langsam Rad gefahren sein von seinen Werten, aber hat halt auch keine Chance. Und dann halt einfach auch ja, als, sage ich mal, zweifacher Hawaii-Champion und dem Wissen, was dort vorne abgeht, weil er war ja schon oft genug vorne, da dann wirklich die ganze Zeit dran zu bleiben und, so wie du halt sagst, noch ein 2:35er Marathon zu laufen. Also er hat ja wirklich das ganze Rennen quasi allein gemacht, ne? Außer dann vielleicht irgendwie bei 120, wo Sam Long da mal ankam. Definitiv mega, mega krasse Leistung und auf alle Fälle ja auch eine Kopfsache, ne? Also definitiv, ja. Chapeau, und wenn er wieder schnell schwimmt, dann ja, ist es halt schon interessant, ob er vielleicht auch die Norweger im Laufen ordentlich unter Druck setzen kann.
Wollte ich gerade sagen, also die Kopfperformance, die Birne, das war das eigentlich Beeindruckende, weil er ist ja nicht doof, er hat ja genau, wie du sagtest, genau die Situation erkannt. Jetzt formiert sich da vorne die Gruppe, Frodo bei, Ditlev bei, Kallen bei, man weiß ja ungefähr, was die so drauf haben und wie gut die sich ergänzen würden. Ja, und dann den Kopf klar zu behalten und zu sagen, okay, aber ey, ich kann da jetzt gerade nicht mitfahren. Wenn ich das tue, eine Stunde lang 30 Watt mehr, als ich kann, dann ruiniere ich mir das Laufen. Ja, möglicherweise war das sein Gedanke. Aber dann 4 Stunden lang konzentriert an deinem persönlichen Limit rumzuarbeiten, um danach einen Marathonrekord in Rot zu rennen. Das ist eine harte Birne. Also muss man schon sagen, und dass er im Schwimmen den meisten Rückstand im Training erlitten haben muss, ist eigentlich logisch. Ne? Du sagtest Schlüsselbein, ich glaube Schulter-Eckgelenkssprengung nennt sich das konkret. Da ist die Verbindung zwischen Schlüsselbein, also Clavicula und dem Rest dort aufeinander gerissen. Das sind so irgendwie kleine Bänder oder irgend so ein Quatsch, was das zusammenhält. Also das muss schmerzhaft gewesen sein, und bis du wieder richtig schwimmen kannst mit Druck, da vergeht, glaube ich, einiges an Zeit. Und so viel Zeit war halt nichts, wie du sagtest, ne? Dementsprechend kleiner Rückstand im Schwimmen. Und dass er schwimmen kann, haben wir ja schon mal gesehen, ne? Wo er dann in der ersten Gruppe Hawaii rauskam, dann allerdings aussteigen musste.
Ja, also Patrick hat ja jetzt auch in anderen Rennen schon, nicht nur Hawaii, auch in Tulsa und anderen Rennen, hat er da gezeigt, dass er mittlerweile auch im Schwimmen ja eigentlich absolut zur Weltspitze ist, gehört. Klar, vielleicht jetzt nicht bei einem Josh Amberger oder so, aber dass er auf alle Fälle ganz, ganz vorne dabei ist und da dann quasi einfach auch die Dynamik des Rennens halt nutzt. Und wie gesagt, ne, das ist halt mental, es ist aber ja, wenn alle genau hingucken, wissen sie halt einfach auch, wie stark er aktuell im Kopf ist, ne? Das muss, so wie du halt sagst, da, also zu wissen, okay, ich kann das, und halt auch das Vertrauen zu haben, immer unter 2,40 zu laufen, das ist schon geil, wenn man das hat, ne?
Ja, na, ich glaube, der kann gar nicht langsamer laufen, den Marathon. Also, das ist so sein Tempo, ne? 2,35, 2,36, ich weiß nicht, wenn er richtig im 1:1 ist, vielleicht geht er noch mehr, man weiß es nicht. Ja, also das wird man dann sehen, weil ihm muss ja klar gewesen sein, bei 11 Minuten Rückstand, der relativ konstant geblieben ist in der zweiten Marathonhälfte. Ist ja nicht so, dass er da minutenweise rangekommen ist. Irgendwann muss ihm klar gewesen sein, der bricht nicht ein, das wird nichts mehr. Und trotzdem bleibt er auf dem Gas. Also das ist, war schon sehr beeindruckend. Und Stichwort bleibt auf dem Gas. Ein Satz zu Anne Haug. Wieder mit ihrer Marathonzeit in die Top 5 der Männerzeiten reingelaufen, ne? 2:46:0. Da kannst du auch mal sagen, unglaubliche Maschine. Liefert auch immer ab, wenn die am Start ist, ne? Also Hammer.
Ja, und auch vorher waren ja eigentlich die Wetten oder im Online-Stream war ja eigentlich schon alles so, oh, das wird heute kein guter Tag und so weiter und so fort. Und ja, aber sie hat ja gewusst, was sie kann, und hat dann eben ähnlich wie im Männerrennen da hinten nochmal ein ordentliches Ding abgefackelt, obwohl der Schwimmrückstand natürlich echt groß war, was man da nicht erwartet hätte. Aber auch da, ja, sieht man auf alle Fälle, dass mit ihr immer zu rechnen ist. Und ich finde eigentlich erstaunlich vor allen Dingen die Dichte der Rennen, ne? St. George, Roth. Also das war schon echt krass auch von ihr, da jetzt schon wieder so eine Performance abzuliefern.
Ja, und dass du vor allem dann im Laufen die Frische hast, ne? Normalerweise, also sieht man zumindest öfter mal, dass so Schwimmen und Radfahren kriegst du dann schnell wieder irgendwie auf die Kette, dass das so wieder Performance da ist, und dann zeigt sich am Ende beim Laufen, ob du noch die Frische hast. Hat sie gehabt, ne? War sehr, sehr solide, und die hat halt genau das Ding, was Patrick Lange auch hat, dieses unglaubliche Selbstbewusstsein, genauso wie Laura Philipp, zu wissen, dass du realistisch 10 Minuten schneller rennen kannst als die zweitschnellste. Das ist natürlich dann ein Pfund im Hinterkopf. Da kannst du so ein Rennen gestalten.
Definitiv. Da kannst du sagen, okay, euch sehe ich alle wieder, ihr dürft auch fahren und kannst Gas
geben.
Ja,
macht mal ruhig. Macht mal ruhig, ja. Ich guck mal hier nochmal auf mein Wattmesser, pegel das hier genau aus, trink mal noch einen Schluck extra aus der Gelflasche und dann sehen wir uns bei Kilometer 27. Tschüss dann.
Genau.
Und dann kommt sie. Wie eine Maschine im Staccato vorbei. Zack, 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 zack. Das ist schon Hammer, ja. Und das sieht ja auch gut aus, ne? Muss man mal so sagen, ja.
Ja, und kleine Anekdote von Roth vor ein paar Jahren, also ein ehemaliger Profi, Jan Raphael, der hat das damals auch erlebt mit einer Daniela Rief, als die dort eine Fabelzeit gemacht hat. Aber er konnte sich das damals irgendwie, wollte sich die Sprache nicht geben im Fernsehen und ist dann erstmal 2 Minuten auf dem Dixie verschwunden und ist dann wieder rausgekommen.
Er hat sie kommen sehen, ja?
Ja.
Oder was?
Genau, und er wollte das dann damals nicht.
Ja, ja, es gab ja auch so Zeiten von Chrissy Wellington in Rot, ne, mit 8:18. Da war sie, glaube ich, Gesamtsechste oder so.
Ja.
Also das war schon richtig bitter für die Herren der Schöpfung, ja. Wenn du, da stell mal vor, du wirst bei den Männern Sechster in Rot. Yeah, aber bist du zweite Frau.
Das ist schon hart.
Dann sagst du dir auch, der hat einen Makel irgendwie, ne? Das ist dann schon hart. Also
definitiv, ja.
Ich meine, die Leistung war natürlich überragend, ohne Frage, in allen Belangen. Aber ist schon, also selbst im Age-Grupper-Sport ist es schon immer noch ein kleiner Anreiz, schnellste Frau zu sein als Mann.
Ja, absolut. Und
muss man sein.
Das sollte ja auch der Anspruch sein irgendwie.
Lass uns mal den Schwenk finden zum Thema Training, bevor wir dann mal in den Ausblick rutschen, weil da haben wir auch noch was im Hinterkopf. Denn wir wollten mal versuchen, die Fragen vom Alex aufzuarbeiten, die er uns vor einiger Zeit schon geschickt hat über Instagram. Da ging es vorrangig, es sind eigentlich so viele Fragen, wo fangen wir denn da an? Es ging so ein bisschen ums Material, ja, Thema Reifen. Da könnten wir nochmal in die Bütt gehen. Und dann ging es auch so ein bisschen um die Trainingsform, dass so in manchen Trainingsplänen so dieses klassische Kraftausdauerfahren mit Trittfrequenz unter 60 angegeben wird, bei manchen Plänen mit 70, was ist da der Unterschied und so weiter. Wo wollen wir da anfangen, Kalle?
Naja, wir können ja erstmal ja so ein bisschen auf das Technische anfangen, also ist auch interessant, da kann der Age-Grupper mal wieder die Kreditkarte nehmen und zücken, wenn er möchte. Also,
mach ich, was kann ich kaufen?
Es gibt ja dieses Keramik-Speed, diese Komponenten hinten quasi. Die Röllchen.
Ja, habe ich. Habe ich.
Genau, und die kosten, glaube ich, ja 480 Euro oder so, hat ja jeder aktuell. Aber es gibt jetzt noch das Upgrade, da ist quasi einfach ein Carbon-Cover da drüber. Kostet, glaube ich, 780. interessant, die Frage ist, was bringt dieses Cover? Und was bringt es?
Habe ich gesehen. Ich glaube, bei Daniel Beckegaard, ne, war das Ding drauf, das Cover.
Richtig, aber Swam-Athleten wie Frodo dürfen es nicht fahren. Also die haben ja gar kein Keramik-Speed. Die fahren die ganz normalen Swam-Röllchen. So, jetzt ist die Frage. Also ich fahre das auch und ich denke, es bringt auch 1 oder 2 Watt. Ich habe auch schon mal ein bisschen nachgelesen, dass es ganz gut ist für die Kettenlinie und so weiter. Aber wenn Frodo das gar nicht fahren darf, weiß ich nicht, ob das dann halt so viel bringt. Also wer als Amateur mal gucken will, der kann gucken, wer von den Profis das fährt. Also alle Leute, die bei Shimano sind, die dürfen das fahren. Alle Leute, die bei Swam unter Vertrag sind, dürfen das nicht fahren. Ich denke, dass es schon einen kleinen Vorteil hat. Aber ob diese Carbonabdeckung jetzt für 250 Euro mehr nochmal 3 Watt einspart, kann ich jetzt, weiß ich nicht, muss ich auch passen.
Also ich glaube auch, dass das ein bisschen was bringt. Zum einen sind es tatsächlich Keramiklager gegenüber der Shimano Standardvariante. Verspricht es etwas effizienteren Lauf, und wenn man die frei anschnipst und mal drehen lässt, drehen die sich auch richtig schön. Das kann man mal so laienhaft sagen. Ich glaube, der Benefit liegt aber auch in diesem Oversized-Konzept, ne, dass die Röllchen größer sind und dass sie dadurch etwas weniger Verwringung in die Kette reinbringst und dass sie etwas ruhiger zu laufen scheint. Also ich habe das Gefühl, sie läuft gut, smooth und ruhig mit dem Keramic Speed, mit diesen Oversized Pulli Wheels. Aber ob das wirklich schneller macht, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Das müsste man ja im Labor messen.
Ja, und kann definitiv, das müsste man dann halt auf der Bahn messen. Aber klar, es kann halt ein bisschen was sein. Gut, ja, nächste Frage sind halt Mäntel. Das natürlich, ne, alle bringen da ihre schnellen Mäntel drauf und so weiter.
Ja.
Da musst du halt auch testen, und im Endeffekt muss man halt sagen, die allererste Reihe, ja, fährt wahrscheinlich immer irgendwelche Prototypen. Das hat man ja auch schon mal in einer Podcast-Folge, wo ich vom Bahntest gesprochen habe, und dass der Daniel Backegaard da quasi alle Prototypen hatte, der Amateur mega gut drauf saß, eigentlich alles richtig gemacht hat, aber einfach nicht die Material-Gadgets hatte und sich einfach dementsprechend nicht so stark verbessern konnte. Und da, ja, also kann ich jetzt wenig zu sagen, muss jeder halt selber schauen, was er da fährt und was für ihn halt am besten Sinn macht, und vielleicht auch mal testen, welcher Mantel. Also
was fährst du?
Ich fahr Conti. Oder?
Als Schlauchreifen oder mit Mantel und Schlauch?
Also es ist jetzt so, mit Latex-Schlauch oder Schwalbe-E-Rotan-Schlauch, weil der Schwalbe Erotan soll ganz gut sein. Und sehr wenig Reibung. Oder ich fahre Wolfpack-Reifen. Also die sind relativ unbekannt, aber der Entwickler bei Conti, der die ganzen Reifen entwickelt hat, hat eine eigene Firma gegründet. Das ist eine deutsche Firma, sitzt in Nürnberg, heißt Wolfpack. Jetzt machen wir hier ganz schön Werbung. Da müssen wir eigentlich jetzt mal eine Werbung einspielen oder vielleicht mal den einen Mantel oder anderen für unseren Podcast rausholen. Nein, Spaß beiseite. Diese Mäntel fahren auch an die Dreiz und Anna Haug. Dass die auch sehr quasi am Tüfteln sind und dass die daher gut sind.
Okay, aber klassisches Prinzip Mantel mit Schlauch, verstanden? Also kein Tubeless. Das hattest du mal und war auch ist einmal schief gegangen. Seitdem hast du es nicht mehr.
Genau, soll halt schnell sein. Ist aber bei mir einfach, kann man auch ehrlich sagen, eine Kopfsache.
Ja. Also ich ehrlich gesagt habe null Erfahrung mit Tubeless und habe auf dem Zeitfahrrad klassische geklebte Schlauchreifen.
Genau, und das ist aber also normaler Schlauchreifen. Habe ich jetzt gehört, hier der Herr Christoph Mattner hat das getestet. Also wenn das ein ganz normaler, klassischer Schlauchreifen ist, dann sind das halt 5-8 Watt Verlust. Das ist schon richtig viel.
Oha.
Aber es gibt quasi im Profi-Peloton, weiß ich jetzt von einem Radhändler, zu dem ich gehe, gibt es Schlauchreifen, extra Prototypen, die keinen normalen Schlauch drin haben, sondern einen Latex-Schlauch. Und die sollen wiederum die gleiche Reibung haben wie Mantel mit normalen Latex-Schlauch.
Ich dachte, Schlauchreifen haben gar keinen Schlauch drin.
Na, einen Schlauchreifen, du klebst doch, da liegt doch ein Schlauch drin.
Nee. Ist doch ein Produkt quasi. Also.
Genau, und wenn da, genau, das ist ein Produkt, aber wenn dieses Produkt aus Latex ist innen drinne,
dann ist gut.
Dann ist die Reibung weh. Dann ist es gut, aber da ist schwer ranzukommen.
Ah.
Er muss auch was dran sein, weil, also es wird zwar gesagt, dass alle Clincher fahren, aber hier in der Schwimmhalle, ist ja Italien, da steht das Pinarello von Philipp Ugana, wo er Weltmeister wurde im Zeitfahren.
Ja.
Und da ist auch ein Schlauchreifen drauf. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Ineos dort 10 Watt liegen lässt.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und die Diskussion hat man jetzt auch bei der Tour de France schon gehört. Ja, es gibt also zwei Lager. Es gibt die klassischen Schlauchreifenkleber und es gibt die Tubeless-Fraktion. Und irgendwie sind sie ja beide genauso schnell.
Deswegen, also da muss man auch einfach sagen, als neutraler Podcast, da ist auch, glaube ich, auf allen Seiten viel Marketing dabei. Und was da wirklich das Schnellste ist, kann man, glaube ich, einfach nur, wenn man die Chance hat, auf die Bahn gehen und dann alles durchtesten. Und dann kann man halt gucken, ne? Aber das ist halt trotzdem, also ist halt einfach ein Zahlenspiel. Und da können wir jetzt, glaube ich, keine Allgemeinformel hier veröffentlichen.
Ich sag's mal praktisch, ne? Ich habe jetzt einen Wettkampf-Laufradsatz. Da sind geklebte Schlauchreifen drauf von Conti. Jetzt habe ich auch die Marke gesagt, ist mir egal. Ich habe da jetzt gar keine Möglichkeit, irgendwie zu reagieren. Was soll ich denn machen? Soll ich die abreißen und mir irgendwelche anderen draufkleben oder mir einen kompletten neuen Wettkampflaufradsatz kaufen? Da reicht die Familienkasse gerade auch nicht. Da kriege ich übelst Ärger. Geht mir ein Urlaub drauf dafür. Kannst du auch nicht machen. Also ich würde sagen, da gehe ich die extra Runde und versuche nochmal hier und da ein gutes Training einzulegen. Dann hole ich die 3 Watt Verlust wieder raus.
Genau, also wie gesagt, und auch bei den Amateuren, wenn die alle immer jetzt quasi hier auch viele Fragen nach Material kommen, da sind wir mal ehrlich, come on, die meisten Amateure sind im Material so gut ausgestattet und in der Recherche und so weiter und so fort, nicht so viel recherchieren und Schlauchreifen kleben, sondern eine Stunde mehr Training die Woche konstant und dann klappt das und geht richtig nach vorne.
Ja, die Betonung liegt auf konstant. Das ist ja immer unsere Schwierigkeit, ne? Es gibt immer die schönen Ausreißerwochen und dann gibt's wieder das Gegenteil davon. Lass uns noch die letzte inhaltliche Frage zum Training herausarbeiten. Und zwar geht's um das klassische KA-Training. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Also, wie man das jetzt auch nennt. Manche sagen KA-Training, manche sagen K3. Ja, aus dem Radsport. Also es geht darum, das Training mit hoher Leistung, mit hoher Kraft und geringer Trittfrequenz. Ja, vornehmlich macht man sowas gerne am Berg, sei es nun 3x15 Minuten oder 3x12 Minuten. Oder halt, wenn man Rasmus mit Vornamen heißt, können es auch 5x20 Minuten sein. Wie machst du es? Mit welcher Tretfrequenz und wie nennst du es vor allem?
Also ich habe das früher mal gemacht und mittlerweile ist das gar nicht mehr quasi jetzt stark dabei. Also hier in Bergen ist es unabdingbar, dass es so und so immer im Training irgendwann dabei ist, weil einfach... Es
kommt ja zwangsläufig, ja.
Richtig, weil die Kassette halt einfach und die Übersetzung nicht ausreicht. Und ich habe aber auch das Gefühl, also vor allen Dingen auch in Bergen, dass der muskuläre Anspruch halt mega hoher ist, ne? Also da ist immer die Frage, ob die Müdigkeit dann so, ja, ob das dann halt den Effekt hat. Und Rasmus trainiert natürlich richtig gut und hat auch seine Ansätze und Laktatbildungsrate senken macht man natürlich damit. Aber was auffällt, ist, dass Leute auf der Kurzdistanz, also die sehr, sehr schnell laufen, alle eine sehr hohe Trittfrequenz fahren. Also ich kann mal zum Beispiel sagen, dass ein Gustav Iden zum Beispiel bei der Challenge in Samorin eine 95er Frequenz gefahren ist. Wird wenig thematisiert, aber ja, wird schon irgendwas dran sein. Und wenn wir uns dran erinnern, Lenz ist auch immer hohe Frequenzen gefahren. Deswegen ist die Frage, ja, also dieses Niedrigfrequenztraining macht schon Sinn einfach. Also ich verstehe auch den Ansatz, aber ich denke auch, es ist halt genauso wichtig. Vor allen Dingen, glaube ich, ist das im AK-Bereich noch ein größerer Faktor, diese hohen Frequenzen einfach abrufen zu können. Deswegen halt vielleicht auch mal in die andere Richtung denken.
Ja, das ist natürlich klar. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Aber bei dieser Art von Training ist ja der wissenschaftliche Ansatz dahinter, dass man ja diese schnell zuckenden Muskelfasern anspricht durch die hohe Kraft, die man auf die Pedale bringt, ja, weil man ja durch niedrige Trittfrequenz eine hohe Kraft draufbringen muss, um die Leistung zu erbringen. Und man möchte die dann quasi umerziehen zu langsam zuckenden beziehungsweise unter Sauerstoff arbeitenden Muskelfasern. So, und das gelingt mit einem Leistungsbereich auf jeden Fall unterhalb der Schwelle. Ja, also wenn man zu weit drüber geht, dann verfehlt man diesen Trainingseffekt. Und es geht halt nur mit einer möglichst niedrigen Tretfrequenz, damit eben die Kraft auf dem Pedal extrem hoch ist. Sonst spricht man diese Art Muskelfasern nicht an. Und wenn man dann ganz schlauer ist und sich an alle Vorgaben hält, dann macht man das auch noch kohlenhydratperiodisiert. Das heißt also, mit einem leichten Kohlenhydratmangel geht man in dieses Training hinein, damit die geneigte Muskelfaser, die man erreichen möchte, keine Chance hat, sich schnell verfügbare Kohlenhydrate als Energie heranzuziehen. Denn sie soll ja lernen, ne, mit den gegebenen Mitteln, Stichwort Fettstoffwechsel, zumindest aerober Kohlenhydratstoffwechsel, der etwas länger dauert. Damit soll die sich ja dann am Ende begnügen und soll dann arbeiten, diese Muskelfaser. So, und wie man das jetzt genau ausgestaltet, ob mit einer 70er Tretfrequenz oder mit einer 50er oder einer 60er, das ist von Trainer zu Trainer schon unterschiedlich und von Studie zu Studie unterschiedlich. Und ich glaube, das kann man am Ende nicht wirklich beantworten. Also ich habe zufälligerweise heute so ein Training gemacht. Ja, und bei mir hat einfach die Windrichtung die Trittfrequenz bestimmt. Weil ich habe hier nur flaches Land und keinen Berg, habe deswegen den dicksten Gang aufgelegt. Und raus zu war die Frequenz zwischen 60 und 70 und auf dem Rückweg zwischen 50 und 60. So ist es
zur
halt.
Zur Steuerung dieses Trainings ist, glaube ich, im Radsport, also ganz einfach, früher hat man das ja dann über Trittfrequenz und auch vielleicht jetzt aktuell über Watt gemacht. Ich weiß aber zum Beispiel, ich war mal mit einem Radsportler trainieren, der hat ja auch so kleine Komponenten eingebaut, dass quasi das Wattmesssystem, wenn man das, ich muss mal gucken, ob das jetzt bei jedem Garmin geht und bei jedem Wattmesssystem, der hat das über Newtonmeter gesteuert. Also, dass du halt genau siehst, wie viel Newton du im Moment auf die Pedale bringst. Und dann spielt ja die Frequenz, in dem Moment musst du einfach dementsprechend anpassen, wie viel Newton du halt aktuell trittst. Also wie viel Newtonmeter Kraft pro Umdrehung aufs Pedal kommt. Und so wird das teilweise im Radsport gesteuert, um das halt gezielter genau halt zu machen. Aber ob das jetzt als Triathlet notwendig ist, der schwimmend Rad fährt, läuft, ob der jetzt nur noch auch sein Radtraining neben Herzfrequenz, Trittfrequenz, Watt noch mit Newtonmeter aus, also es sind halt relativ viele Daten und irgendjemand muss die auch alle auswerten, ne?
Es geht ja bei dieser Art von Training tatsächlich um die globale Wirkrichtung.
Genau.
Also zu welchem Zeitpunkt in der Saison macht das Sinn? Macht das Sinn für Leute, die auf der Kurzstrecke unterwegs sind? Da würde ich sagen, ich glaube nein. Denn klar, das große Ziel ist dabei, Laktatbildungsrate senken und schnell zuckende Fasern in Anführungszeichen umerziehen in langsam zuckende Fasern, um am Ende gleiche Leistung bei günstigerem Stoffwechsel erbringen zu können. Ja, und das macht ab Mittelstrecke macht das Sinn. Also wer sich auf eine olympische Distanz vorbereitet, der kann jetzt die letzten 10 Minuten gedanklich schon mal verstreichen lassen und sich auf den nächsten Teil vorbereiten. Weil da macht es eigentlich aus meiner Sicht relativ wenig Sinn. Ich habe dieses Training jetzt schon mal eingestreut, weil ich tatsächlich noch mit dem Gedanken spiele, eine Mitteldistanz zu machen dieses Jahr. Und
Uiuiui, wo geht's denn
nach hin? Berlin, man, im August. Ja, also erstmal Leipzig, ist klar, da muss es sitzen und dann beim Berlin Man wären 80 Kilometer auf dem Menü und 4-mal dieser kleine hässliche Berg, den ich quasi letztes Wochenende da bei dem Sprint schon mal drin hatte, der mich da schon relativ gut überrascht hat. Also da brauche ich ein bisschen Kraft am Pedal. Also das ist dann auch für den Kopf wichtig. Aber wie gesagt, man muss wissen wann, man muss wissen wofür und dann kann man ein solches Training einsetzen. Ja, ansonsten ist es, glaube ich, jetzt nicht für jedermann geeignet, sage ich jetzt mal so.
Genau, also aber klar, es hat wie jede Trainingsform seine Berechtigung.
Natürlich, ja, wenn du Lodder fragst, ja, der hat gesagt, fährst in die Berge, ja, und dann fährst du den ganzen Tag berghoch und berg wieder runter, berghoch und wieder runter. Und wenn du berghoch fährst, ja, dann halt schön niedrige Trittfrequenz, machst du KA.
Aber Lothar,
also da, das,
Lothar ist auch... Ja? Neulich war er mit seinen Amateurathleten in den Bergen und alle hatten ein E-Mountainbike auf seinen Storys. Da dachte ich mir auch, ja, ja, Lothar, immer schön sagen, Berge fahren mit E-Rädern. Also ich werde hier auch tagtäglich von E-Fahrrädern überholt.
Ja, weil jeder soll ja in seinem Leistungsbereich, ne?
Ja, ja, aber da brauchen wir auch keine Berge mehr.
Lothar hat auch mal gesagt, niemals über 300 Watt, keine Spitzen.
Ja, gut, das wissen wir ja jetzt, dass das nicht mehr ausreicht, weil dann kriegst du in Grädering wahrscheinlich 45 Sekunden bis eine Minute eingeschenkt.
Locker, ja, und 300 ist ja jetzt der Schnitt, also musst du auch mal drüber gehen.
Ja, genau.
Alright, das ist krass. Lass uns noch mal einmal blicken in die Region. Ironman 73 in Dresden, da hast du mir vorhin erzählt, es gibt News von der Radstrecke. Also News, die eigentlich bedeuten, es ist noch gar nicht so richtig alles klar.
Ja, also das sind wir jetzt ja auch nicht hier irgendwie der erste Podcast oder die ersten Leute. Also ja, die deutsche, ostdeutsche oder auch deutsche Triathlon-Szene ist natürlich ein Dorf, ne? Mhm. Und es ist ja unabdingbar, dass in Dresden irgendwie quasi die Streckenbesichtigung stattgefunden hat vom TV Dresden. Also cool nochmal, dass die Jungs das organisiert haben und da waren auch, glaube ich, richtig viele Teilnehmer. Also ja, eigentlich so, dass der Verein dort dahinter steht und das auch pusht, richtig cool. Also denke ich, wird es ein richtig tolles Event. Aber dort wurde halt dann auch gleich danach gesagt, intern, dass die Strecke so, wie sie dort ist, aktuell noch nicht genehmigt ist und dass es da halt Änderungen gibt. Und nun warten halt alle gespannt auf Änderungen und da brodelt natürlich die Gerüchteküche, wo, wie, was lang gehen könnte, wo die Strecke ist. Und ja, so wie es vielleicht jetzt aussieht oder wie man vielleicht auf den einen oder anderen Kanal vernehmen kann, wird sie definitiv anspruchsvoll, kriegt ein paar Höhenmeter. Aber ja, wir können ja jetzt auch nicht hier irgendwelche Eier oder ungelegten Sachen veröffentlichen, die noch gar nicht irgendwie feststehen. Und deswegen sind wir jetzt einfach gespannt, was in den nächsten 4 Wochen rauskommt. Also heute kam die Profi-Startliste raus. Ich freue mich auf ein sehr erlesenes Feld und ja, freue mich auf alle Fälle richtig auf heimischem Boden mit so vielen guten Gegnern oder auch Konkurrenten an eine Startlinie zu gehen. Bin aber natürlich froh, dass ich aktuell in den Bergen verweile und mich dann auf die dort bevor die stehenden Höhenmeter doch ganz gut vorbereite.
Dich wird auf jeden Fall nichts schocken, aber ich muss sagen, so 3,5 Wochen vor dem großen Event, das Ding nicht fix zu haben, würde mich als Veranstalter sehr in Unruhe versetzen. Ja, also wir hatten ja auch im Vorfeld des Firmenlaufs in Leipzig so ein bisschen unsere lieben Sorgen. Das ist nicht cool, ja, und das fühlt sich auch nicht wirklich gut an. Also ich glaube, da wird ziemlich hart gearbeitet und gerungen. Und ich hoffe, die kriegen eine geile Strecke am Ende hin, die dem Ganzen auch gerecht wird. Weil wo Ironman draufsteht, da erwartet man schon Qualität. Ja, und sag doch noch mal einen Satz zu deiner Startliste, weil ich habe die aktuell immer noch nicht gefunden, weil ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu blöd bin, um mich hier durchzuklicken.
Dann
wer steht denn da so mit drauf?
Also steht ein Florian Anger drauf. Dann steht aus Australien ein Max Neumann drauf. Also ich weiß jetzt nicht, ob den allen Hörern was sagt, aber der ist definitiv ganz gut. Dann haben wir einen Peter Hemmerich, einen Ruben Zipunke, dann Thor Benedix-Matzen, dann ja aus deutscher Sicht vielleicht noch Franz Löschke und so Frederik Hennes. Also ich sag mal, es sind schon so 10, 15, 20 gute Leute da und auf alle Fälle, ja, wird es auf alle im Schwimmen schnell, es wird im Rad schnell und es wird im Laufen schnell. Also man muss dort auf alle Fälle ein kompletter Athlet sein und es sind quasi von jedem Athletentypus sind Athleten da und definitiv wird, ich denke, das Rennen in Dresden sehr anspruchsvoll und gibt wahrscheinlich gute PTO-Punkte, weil halt viele gute da sind. Und ich glaube, man muss auf alle Fälle sein A-Level dort mitbringen, um vorne mitspielen zu können.
Sehr schön. Na, da arbeitest du ja gerade dran. Und der Plan, aus der Höhe herunterzukommen, mit dem Olympischen Triathlon in Leipzig nochmal eine schöne Spitze zu setzen, um das Training abzurunden und dann eine Woche später den 70.3 in Dresden in Angriff zu nehmen, das klingt mega rund. Ich würde es nicht anders planen, wenn ich Profi wäre. Nun bin ich es nicht. Deswegen mache ich nur den Olympischen in Leipzig mit und guck mir den Dresdner 70.3 dann aus der Ferne an. Aber das wird ein Spektakel, das wird geil. Hast du schon irgendwas verlauten hören? Gibt es eine Übertragung von diesem 70.3? Also machen die den ganz großen Bahnhof oder erstmal nur so den halben Bahnhof?
Ich habe Gerüchte gehört, dass MDR wohl ein großes Interesse hat, richtig Gas zu geben.
Das wäre nice. Also zumindest, wenn es online in der Mediathek einen Stream gäbe, das wäre schon mal richtig schön. Ist auch für die Region, glaube ich, dann richtig cool, wenn das ganze Ding so einschlägt. Ich meine, die Startplätze gingen ja mega schnell weg. Das ist ja, das Interesse ist ja definitiv da. Und die Kulisse, die wird auch entsprechend geil sein. Und die Landschaft rund um Dresden, die ist auf jeden Fall auch richtig der Hammer, egal wo die Radstrecke am Ende lang geht. Ne?
Also genau, da können wir vielleicht nochmal dann direkt vor Ort die Amateure befragen, wenn die Radstrecke dann veröffentlicht wurde, ob die Kulisse so geil war.
Ja, weil aktuell liest man was auf Strava von wegen, ey, hat das bei sich irgendeiner angeguckt, das ist ja nur Baustellen. Aber die Strecke, die jetzt erstmal draufsteht auf der Seite, geht halt von Dresden raus Richtung Meißen und dann hat's da oben einen Wendeloop und dann geht's wieder zurück. Eine Runde 90 Kilometer, aber wenn du sagst, das ist noch nicht der letzte Schrei, ja, dann ist es da eben noch nicht. Die ist jetzt gerade angegeben mit 850 Höhenmeter. Du hast was verlauten hören mit über 1200 Höhenmetern. Ich glaube, hättest du damals nicht die Corona-Infektion gehabt, ihr wärt eine ganz andere Strecke abgefahren.
Definitiv. Also eigentlich, also wir sind ja der Ankündigungspodcast und haben immer viele Events und Ideen, die dann nicht umgesetzt sind. Aber auf alle Fälle, ja, wir hätten alle Leute, wären nach Dresden gekommen, hätten ein schönes Wochenende gehabt, aber wären ja quasi was anderes gefahren, als irgendwie dann passiert wäre.
Hätten eine tolle Strecke gesehen, aber nicht die Strecke des 70.3 Dresden. Weil offensichtlich ist das ganze Ding noch dynamisch. Sagen wir es mal so. Ne? Und wir lassen uns überraschen, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall wird's ein knackiges Ding. Und die Laufstrecke sieht sehr verwinkelt aus. 3 Runden da in der City. Immer über die Brücken rüber. Wände wieder rüber, wieder nüber. Sieht jetzt ein bisschen unrund aus. aber bestimmt zuschauerfreundlich. Durch die drei Runden und immer hin und her, da sieht man die Athleten mindestens 6 Mal, wenn ich richtig überschlagen habe.
Ja, definitiv. Das wird auf alle Fälle cool. Und in Dresden ist ja bei Sportveranstaltungen in der Innenstadt schon immer gute Stimmung. Also vom Dresdner Citylauf macht auf alle Fälle Spaß. Und das wird wahrscheinlich nicht anders sein an dem Wochenende.
Wir lassen uns überraschen. Wird auf jeden Fall knackig und du kommst in Bestform runter von da oben. Und dann sehen wir uns erstmal in Leipzig. Ja, also bis dahin schnacken wir zwar nochmal, aber physisch sehen wir uns dann mal in Leipzig. Und
okay, meine Augen sind auf Startnummer 10 gerichtet in Leipzig.
Welche Startnummer hast denn du eigentlich?
3.
Meine Augen sind auf Startnummer 3 gerichtet.
Ach so, okay.
Ja, und dann werden wir sehen, ich werde noch ein bisschen an meiner Schwimmform arbeiten, dann kann ich dir noch die ersten 120 Meter Tempo machen.
Das ist gut, das freut mich. Wichtig ist, dass du da Erster bist, Konrad. Also ein Rico Bogen vielleicht mal ein bisschen unter Druck setzen.
Okay, dann reden wir aber nur noch über die ersten 30 Meter.
Okay.
Danach wird's schon eng. Alright, und dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie wieder an Land komme. Aber
was?
Naja, letztens ging's schon ganz ordentlich.
Was interessant wird in Leipzig, also wir könnten ja jetzt mal Wetten abschließen. Also der Sven und der Leipziger Triathlonverein, die organisieren das ja gut. Ich glaube, gab es schon jemals einen Leipziger Triathlon, der ohne Neopren stattgefunden hat?
Also, ich habe mal gehört, dass der Leipziger Triathlon nicht nur der Triathlon ist, der immer stattfindet, sondern auch der Triathlon ist, der immer mit Neo ist. Aber ich weiß nicht, wie es aktuell die Temperaturenlage, aber jetzt sind ja gerade wieder 2 kalte Tage. Aber ich glaube, Sven Bemmermann und sein Team, die messen immer sehr, sehr korrekt. Und zwar nicht am Rand in 20 Zentimeter Tiefe, sondern da, wo es hingehört. Und zwar an der weitest entferntesten Stelle, ja, wo wir ja auch durchschwimmen müssen. Und dann entsprechend in einem Meter Tiefe, wie man messen soll. Und da ist es dann meistens kühler, als was manch andere messen. Ich gehe davon aus, dass wir einen Neo brauchen werden und werde den dementsprechend einpacken.
Genau, ich auch. Und das sorgt dann auf alle Fälle für ein schnelles Rennen. Also ich würde sagen, dass dieses Jahr in Leipzig mit dem Starterfeld und mit den Jungs, die alle richtig heiß sind und fit, wir eventuell eine Siegeszeit unter 1:50 sehen. Und das würde dann, glaube ich, ja mit einem Streckenrekord gleichkommen, wer auch immer das macht. Aber ich denke auf alle Fälle, dass alle dort, die letztes Jahr vorne sind, waren und auch die anderen, die jetzt auf der Startliste stehen, richtig Bock haben und es dort heiß hergehen wird.
Ja, also ich fühle mich wie immer geehrt, dass ich eine Top-10-Startnummer bekommen habe und ich versuche, diese Startnummer zu halten und zu rechtfertigen. Aber das wird dieses Jahr ganz, ganz dünne. Weil es sind sehr, sehr viele wirklich gut in Form am Start. Ich wäre jetzt auch nicht böse, wenn es jetzt nicht klappt mit der Top 10, werde aber selbstverständlich, wie immer, alles geben, was drinsteckt. Ja, und wir schauen einfach mal. Also ich hoffe, dass ich mich noch ein kleines bisschen steigern kann gegenüber der Performance von vorletzten Jahr. Da war ich auch sehr happy. Hat zur Top 10 gereicht und glaube 2:01 und ein paar Sekunden. Wenn du sagst 1:50, dann ist es natürlich ein Brett. Das ist natürlich mega krass. Also dann muss es windstill sein, sonst geht das nicht.
Naja, ich glaube halt einfach, dass alle gut drauf sind und natürlich möchte ich gern wieder meinen Titel zurück und dort gewinnen. Aber natürlich will auch ein Rico Bogen wieder vorne sein, nachdem er letztes Jahr als Jungspund gewonnen hat und auch ein Leonard Arnold möchte wahrscheinlich wieder ganz gut vorne mitmischen. Der befindet sich ja auch gerade hier in der Höhe, in Livigno. Ja, also so wird vielleicht noch der ein oder andere, den wir noch gar nicht auf der Liste haben, auch noch kommen. Und alle sind fit, machen das als kleinen Test vor Dresden. Und da wird's heiß hergehen.
Wie sieht deine Strategie aus? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Also auf dem Laufduell mit Rico würde ich mich nicht einlassen.
Oh.
Also bleibt eigentlich nur Attacke auf dem Rad, oder?
Ah, weiß ich nicht. Also ich bin aktuell jetzt hier mit dem Laufen, also die Form jetzt hier in der Höhe, weiß ich gerade nicht. Also ich glaube, muss mich jetzt nicht mehr verstecken. Da ist in den letzten 3-4 Wochen echt was passiert. Und bin eigentlich sehr selbstbewusst. Also das muss ich schon sagen. Also ich glaube, dass ich da einen sehr großen Schritt gemacht habe und auch nach den Trainingsveränderungen, dass die angeschlagen haben. Also muss ja auch passieren, brauchen wir ja nicht drum herreden, ne? Also mit den Ansprüchen, die wir hier formuliert haben im Podcast, musste auch primär was im Laufen passieren und ja, also bin ich eigentlich guter Dinge.
Okay, also ich nehme das mal als Ansage. Was auf jeden Fall bleibt, ist wahrscheinlich, also das würde sonst wahrscheinlich unrealistisch, ein kleiner Schwimmrückstand, der auf dem Rad zugemacht werden muss. Aber da bin ich ganz optimistisch, dass du mit deiner Radperformance das gut hinkriegen wirst. Es wird mega spannend. Also eigentlich dann doch wieder schade, dass ich auch im Rennen bin, weil dann werde ich es gar nicht so richtig mitkriegen. Vielleicht sehe ich euch mal mir entgegenkommend, aber da muss ich schnell genug sein, sonst seid ihr schon durch an den Begegnungsstellen. Schauen wir mal, ob wir uns mal kurz in die Augen gucken können.
Oder wenn, dann gucken wir uns danach wie das letzte Mal am Tisch in die Augen.
Ja, genau. Alles klar. Kalle, du machst weiter deine Hausaufgaben, ja, und kommst in Bestform runter. Ich glaube, eine Woche Höhentrainingslager Podcast bleibt noch, ne? Nächste Woche? Ich habe den Kalender gerade nicht im Blick. Genau, wie lange bleibst du jetzt dann noch?
Bis zum 20. Also ich bleibe jetzt.
Ja, okay.
Also nächste Woche noch und dann fahre ich am Mittwoch runter. Also entweder nehmen wir dann am Mittwoch auf oder Dienstag, dann haben wir noch zwei, oder wir nehmen am Donnerstag auf. Und dann bin ich
unten. Dann bist du schon unten.
Ja, schon. Da waren dann 4 Wochen in der Höhe. Das ist dann schon, ist okay, ne? Aber alles gut.
Ja, so ist es halt, ne? Ja, immer schön an die Ketten denken. Es muss eine Höhenkette werden, ne?
Genau.
Also deswegen fährst du mit dem Fahrrad auch ab und zu mal runter und dann wieder hoch. So ist es, eine Höhenkette.
Genau.
Alles klar. Kalle, ja, ihr habt Bock. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich bin nächste Woche übrigens kurz im Urlaub, aber ich nehme das Zeug mit. Wir werden dann schon noch ein Plätzchen finden, wo wir telefonieren können. Und dann krieg ich ein neues Update, wie es aussieht.
Genau, in dem Sinne, Konrad, gutes Training, ein bisschen gute Erholung und dann hören wir uns nächste Woche. Aloha aus Levideo.
Aloha, Kalle.